Ja, erstmal allen einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir leben ja in einer interessanten Zeit. Und ich habe so gedacht, jede Woche gibt es irgendein Ereignis auf der Welt, was uns besonders interessiert. Und ich möchte mal so ein Ereignis, ist noch ganz jung, einfach mal so als Aufhänger nehmen. Und zwar geht das los am 30. Juli letzten Jahres. Da startete in Florida eine Rakete zum Mars. Und an Bord dieser Rakete war ein Fahrzeug, so ein sogenannter Mars Ranger. Und dieses Fahrzeug wurde 8 Jahre lang entwickelt und gebaut. Ein super Gerät, ausgestattet mit Technik vom Feinsten. Ich meine 28 Kameras, sogar ein Hubschrauber dabei. Und das Ding ist so groß wie ein Mittelklasse, wie so ein Kleinwagen, sagen wir mal, 1000 Kilo ungefähr. Das kann man sich vorstellen, wenn 8 Jahre an so einem Ding gearbeitet wird, dann kostet das auch ordentlich Geld. Und in der Tat, der Preis für dieses Gerät beträgt 2,2 Milliarden Euro. Und weil ich gerne mit Zahlen spiele, hat mich das wieder interessiert. Nun, es klang schon eben durch, diese Rakete hatte ein Ziel. Sie wurde zum Mars geschossen, sage ich mal. Wir wissen ja noch aus der Schule, der Mars ist einer von den 8 Planeten. Und wenn man mal von der Sonne wegguckt, dann befindet sich der Mars auf einer Umlaufbahn um die Sonne, die weiter entfernt ist von der Sonne als die Erde. Und auch interessant, die Entfernung zwischen Mars und Erde beträgt, je nach Stellung, ne, mindestens 56 Millionen Kilometer. Das sind Zahlen, ne? Aber jetzt kann man nicht direkt im geraden Flug zum Mars fliegen. Man muss einen Bogen fliegen. Das hängt mit der Umlaufbahn zusammen. Und interessant war, dass jetzt der Weg, den diese Rakete zurücklegte, 8,5 Mal größer war. Und zwar insgesamt, ich habe es mal aufgeschrieben, 480 Millionen Kilometer. Zahlen, die wir uns kaum noch vorstellen können, ne? Und das dauert natürlich, bis man die Strecke zurückgelegt hat. Diese Rakete war 203 Tage lang unterwegs. Und am 18. Februar, also schon fast 4 Wochen her, ne, da klappte dann die Landung auf dem Mars. Und die meisten, denke ich mal, werden das gesehen haben. Mich hat das interessiert. Das hat auch tatsächlich geklappt. Es kamen dann auch Bilder auf der Erde an, faszinierend. Und man kann einfach nur sagen, das ist doch eine technische Meisterleistung. Wirklich klasse, muss man sagen, ne? Dann habe ich gedacht, was kostet das wohl insgesamt? Jetzt habe ich gesehen und nachgelesen, die Amerikaner haben im Zusammenhang mit dieser Mission 3 Raketenstarts zum Mars eingeplant. Und da habe ich gedacht, was das wohl wieder kostet. Nun, 42 Milliarden Euro kostet das Programm. Wieder eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Nehmen wir mal an, wir bauen Einfamilienhäuser und ein Haus kostet 200.000 Euro. Dann kann ich 21.000 neue Einfamilienhäuser mit dem Geld bauen. Eine kleine Stadt. So, warum sage ich das alles? Ich habe mich gefragt, welchen Wert muss diese Mission für die USA, für die NASA, für die Beteiligten gehabt haben, dass man so viel Geld dafür ausgibt? Man weiß ja, dass die USA schon fast pleite sind. Und trotzdem gibt man 42 Milliarden Euro aus. Natürlich kann man nachlesen, was dieser Roboter auf dem Mars machen soll. Er soll nach Spuren vom Leben forschen und er soll sich auch noch mit der Geologie des Mars beschäftigen. Man erhofft sich daraus Rückschlüsse auf die Entstehung des Weltalls. Aber nochmal, ist es das wert, 42 Milliarden Euro auszugeben, um eine Frage beantwortet zu bekommen, die wahrscheinlich auf Nein hinausläuft? Und vielleicht zu erfahren, dass es auf dem Mars das gleiche Steinmaterial gibt wie auf der Erde? Ich habe mich gefragt, was steckt dahinter? Und plausibel wird das Ganze, wenn wir die Frage, die dahinter steckt, auf eine zentrale Frage reduzieren. Und um diese, das sind eigentlich 3 Fragen, die damit zusammenhängen, um diese Frage oder Fragen soll es heute Morgen gehen? Die erste Frage, die dahinter steckt, ist schlicht und ergreifend, woher kommen wir? Und nochmal, wenn kluge Leute so viel Geld für die Klärung dieser Frage ausgeben, dann hat das eine enorme Wichtigkeit. Wir empfinden das vielleicht als Einzelne als nicht so wichtig. Vielleicht haben wir uns die Frage auch noch nie gestellt. Aber trotzdem, hier stellen sich kluge Leute diese Frage und geben Unsummen von Geld dafür aus. Deshalb denke ich, ist der Ansatz schon mal richtig, sich zu fragen, woher kommen wir? Aber da ist noch etwas zu erkennen. Eigentlich sagt die Wissenschaft doch, das ist alles durch Zufall entstanden, alles, was wir sehen und so weiter, kennen wir, ja? Und trotzdem gibt man so viel Geld zur Klärung dieser Frage aus. Und das heißt ja, dass man sich wohl doch noch nicht so ganz sicher ist. Also nochmal die erste Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, und ich habe unser Thema die drei Ws genannt, ist die Frage, woher komme ich? Und wenn wir uns mit dieser ersten Frage beschäftigen, wenn wir anfangen, über die erste Frage nachzudenken, dann steht die nächste Frage schon in der Tür, nämlich die Frage, wozu leben wir? Und wenn man anfängt, sich mit dieser zweiten Frage zu beschäftigen, dann merkt man ganz schnell, ich muss davor noch eine dritte Frage klären, nämlich die Frage, wohin gehen wir? Das sind die drei Fragen, die uns heute Morgen mal interessieren sollen und wo ich meine, dass es die wichtigsten Fragen für jeden Menschen auf dieser Erde sind. Davon hängt so gut wie alles ab. Jetzt kann man natürlich eins machen, das machen wir auch mal. Ich könnte die erste Frage jetzt der Wissenschaft stellen. Wir haben ja Fantasie, machen wir das mal eben. Wir fragen jetzt die Wissenschaft, woher kommen wir? Die Antwort kennen wir schon fast. Ne? Dann ist dann die Rede, ja, vor vielen, vielen Millionen Jahren, irgendwo auf der Erde, da war so ein Tümpel, so eine Ursuppe. Und dann schlug vielleicht ein Blitz genau in diesen Tümpel ein und dann sind die ersten primitiven Einzeller entstanden. Und weil ja viel, viel Zeit vorhanden ist, hat sich aus diesen Einzellern das Leben, was wir heute kennen und sehen, immer mehr emporentwickelt und schließlich sind wir Menschen dabei herausgekommen. Das kennen wir, ne? Und wenn wir dann fragen, wo kam die Ursuppe her, haben wir auch ganz schnell eine Antwort. Vor 13,8 Milliarden Jahren. 13,8 Milliarden Jahre zurück. Da gab es im Weltall einen enormen Knall, den sogenannten Urknall. Und aus dem ist das ganze Weltall entstanden. Okay, ich habe gedacht, ich gucke noch mal im Internet, es gibt ja auch noch andere Stimmen, aber es brachte nicht viel. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch Folgendes, dann versuchen wir erstmal eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wozu leben wir? Und wenn man anfängt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, dann kommt man an den Philosophen nicht vorbei, denn die Wissenschaftler geben keine Antwort darauf. Zumindest habe ich keine gefunden. Und die Philosophen sind ja oft kluge Leute. Zumindest in der Analyse sind die oft spitze. Da habe ich mir so einige Meinungen, gut gemacht übrigens, im Internet angeguckt. Dann habe ich aufgehört, als ich das Ergebnis einer Meinung gelesen oder gehört habe. Und sie lautete: Weil wir ein Produkt des Zufalls sind, hat das Leben keinen Sinn. Es läuft ja doch alles auf den Sarg hinaus. Das ist nicht sehr ermutigend, so eine Botschaft, ne? Aber nochmal, wenn wir ein Produkt des Zufalls sind, das hat diese Person richtig erkannt, dann ist auch das Leben so gut wie sinnlos. Und was macht der Mensch? Er versucht jetzt natürlich, einen individuellen Lebenssinn zu finden. Und dann finden wir einen ganz bunten Strauß. Der eine lebt für Tiere, der andere lebt für die Liebe oder für Geld verdienen oder was weiß ich. Jeder sucht sich irgendwas. Aber das ist auch nicht die Antwort, die uns letztendlich zufriedenstellt. Und so kommen wir mal kurz zur letzten Frage. Die ist ja auch interessant. Wohin gehen wir? Natürlich sind wir Menschen so drauf, dass wir am liebsten dieses Thema immer wegdrücken. Und dann gibt es ja Wissenschaftler, sogenannte Zukunftsforscher, die beschäftigen sich mit der Zukunft. Aber das geht nur so weit, wie wir leben. Und dann habe ich vor schon gut 20 Jahre her, da gab es einen Wissenschaftler, der hat sich mit der Zukunftsforschung beschäftigt und der hat zum Beispiel prognostiziert, dass die Gesellschaft in eine Spaßgesellschaft münden wird. Wir werden eine Spaßgesellschaft. Wir werden immer mehr Spaß im Leben haben. Nur wenn man die Augen aufmacht, dann sind wir in einer Angstgesellschaft gelandet. Oder wenn ich daran denke, in den 70er Jahren noch, da habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich bald kein Auto mehr fahren kann, weil alle Fachleute gesagt haben, das Öl ist bald alle. Was haben wir im letzten Jahr erlebt? Die OPEC hatte Probleme, ihr Öl zu verkaufen. Es war zu viel da. Und der Wald, der schon vor 40 Jahren nicht mehr existieren sollte, ist immer noch da. Also lassen wir es mal. Wir fragen nicht mehr die Wissenschaft, wir fragen auch nicht die Philosophen. Ich sage nicht, dass die alle schlecht sind. Die haben interessante Ansätze, ja, aber unsere Fragen können die nicht wirklich beantworten. Und die Frage, die sich stellt, ist, an wen können wir uns wenden? Natürlich weiß ich, ihr wisst die Antwort. Die Antwort ist das alte, ewig gültige Wort Gottes. Da hatte ich im letzten Jahr ein Erlebnis. Ich habe jemanden mitgenommen, wir haben so eine kleine Bootstour gemacht und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass ich Christ bin. Und dann guckt er mich so an und sagt, das heißt, du glaubst an den Schöpfungsbericht, so mit 6 Tage und so, das glaubst du. Und in seinen Augen konnte ich das tiefe Mitleid mit mir erkennen. Ja, er hat ein tiefes Mitleid mit mir empfunden. Aber ich möchte Mut machen, die Meinung der Wissenschaft, die hat sich so oft geändert. Ich hatte ja eben vom Urknall gesprochen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Wissenschaft zum Beispiel behauptet, dass das Weltall unveränderlich besteht, dass es keinen Anfang und kein Ende hat. Und man hat darüber gelächelt, dass die Bibel sagt, dass das alles erschaffen wurde. Und man hat auch darüber gelächelt, dass die Bibel sagt, dass das alles mal ein Ende hat. Und dann hat man auf einmal den Urknall entdeckt. Und das heißt, man hat zugegeben, das Weltall hat einen Anfang. Und wer ein bisschen Verstand hat, der weiß, dass alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende hat. Wer hatte recht? Das alles behauptet die Bibel schon seit, die spricht natürlich nicht vom Urknall, schon seit Menschengedenken. Und deshalb dürfen wir zuversichtlich sein und wir dürfen auf die Antwort aus der Bibel blicken. Und da möchte ich mal ganz gründlich vorgehen. Natürlich haben wir nicht unendlich Zeit. Ich stelle mal die erste Aussage aus der Heiligen Schrift vor. Wenn ihr das lest, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, da sagt ihr alle schon, das weiß ich doch, das kenne ich doch. Und das stimmt. Ich habe gestern und auch vorgestern mal wieder Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich will mal wieder ganz vorne in der Bibel anfangen zu lesen. Und in der Tat, die Versuchung ist groß, dass man flüchtig liest. Weil man ja schon alles kennt, ne? Man liest das ganz schnell, aber wenn man genau hinguckt, entdeckt man so einiges. Natürlich, wenn ich diesen Vers in den Raum stelle, da steht nicht bei, wann das war und da steht auch nicht bei, wie das war. Und unsere eigentliche Frage ist ja, woher kommen wir? Und weil wir nicht so viel Zeit haben und uns die ganzen Bibelstellen angucken können, möchte ich nochmal auf eine Besonderheit eingehen. Wenn wir tatsächlich das erste Kapitel aus der Heiligen Schrift lesen, dann sehen wir ja, dass Gott an 6 Tagen alles, was wir sehen und nicht sehen, geschaffen hat. Und jedes Mal lesen wir, und Gott sprach. 6-mal steht da, und Gott sprach. Das nehmen wir vielleicht auch einfach so hin. Aber es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Ich habe mein ganzes Leben über am Schreibtisch gesessen. Aber in meiner Freizeit habe ich immer wieder gerne etwas mit meinen Händen gemacht. Wie viel Zeit habe ich für das aufgewandt? Wie viel Mühe hat es gekostet, mit den Händen etwas zu schaffen? Und bei Gott steht da einfach, er sprach. Und das zeigt doch, welch eine Macht, welch eine Intelligenz muss der Schöpfer haben, dass es ausreicht, einfach zu sagen, zum Beispiel, es werde Licht und es geschieht. Ein interessanter Gedanke. Aber nochmal, wir haben ja gesagt, wir wollen die Frage beantwortet haben, woher kommen wir? Und jetzt gucken wir einfach mal in die Heilige Schrift. Ich habe wieder ein paar Verse herauskopiert. Die lesen wir jetzt auf der Leinwand. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, und die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Dann Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann steht da noch im zweiten Kapitel ein detaillierter Bericht. Und da habe ich mal einen Vers rausgenommen, den Vers 7. Da lesen wir, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ich sagte schon, man kann das alles schnell und oberflächlich lesen. Und dann bleibt so einiges, was für uns wichtig ist, auf der Strecke. Und ich möchte mal so ein paar Punkte für uns in den Raum stellen. Das Erste, was mir ins Auge sprang, ist ein beglückender Gedanke. Ich gehe nochmal zurück. Was sagt die Wissenschaft? Die Wissenschaft sagt, du und ich, wir sind ein Produkt des Zufalls. Und wenn wir das lesen, was in der Heiligen Schrift auf den ersten Seiten steht, dann sehen wir, wir sind von dem Schöpfer aller Dinge gewollt und geschaffen. Und das ist doch eine Perspektive. Ich möchte nicht ein Produkt des Zufalls sein. Das ist doch erhebend, allein das schon zu wissen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat mich gewollt. Das war so der erste Gedanke, der mir ins Gesicht sprang, hätte ich beinahe gesagt. Und dann geht es aber noch weiter. Als Gott zum Beispiel die Tiere geschaffen hat, da hat er einfach gesagt, es werde. Er sprach und es geschah. Wie hat er den Menschen geschaffen? Es wäre ihm ein kleines gewesen zu sagen, und die Erde bringe Menschen hervor, nun mal. Ne? Wäre doch möglich gewesen, oder? Gott hätte das doch können. Alles andere ist ja auch auf seinen Befehl hin entstanden. Aber nein, was hat er gemacht? Da steht, da bildete Gott der Herr den Menschen. Und da steht auch das Material, welches er verwendete. Und bildete zeigt uns schon, das ist doch wohl Arbeit mit den Händen. Da hat sich doch wohl jemand Mühe gegeben. Ein Künstler bildet zum Beispiel etwas. Gott hat sich Zeit genommen, um den Menschen zu schaffen. Er hat da Zeit investiert, er hat da Weisheit investiert. Und das Ende war, dass irgendwann, ich weiß es nicht, vielleicht nach einer Stunde, spielt keine Rolle, der Mensch fertig war. Und dann steht da wieder etwas und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Jetzt könnte man doch sagen, also wenn Gott schon den Menschen schafft oder auch die Tiere geschaffen hat und die leben anschließend, wieso sagt er nicht einfach zu dem fertigen Werk, steh auf und geh oder so, ne? Hätte er machen können. Nein, da steht, dass Gott seinen Odem in die Nase des Menschen hineingeblasen hat. Jetzt könnte jemand sagen, okay, das war eine Atemspende, kennen wir ja. Ne? Wir haben ja den Erste-Hilfe-Kurs, ne? Wenn jemand bewusstlos ist, dann macht man das ja auch. Aber das war nicht der Zweck, sondern zwischen den Zeilen, möchte ich mal sagen, erkennen wir, dass Gott damit etwas ganz Besonderes gemacht hat. Gott ist Geist. Und wenn hier steht, dass er seinen Odem, das ist auch ein Begriff für Geist, in den Menschen hineingeblasen hat, dann heißt das nichts anderes als, dass Gott ein Stück von sich selbst, nämlich seinen Geist, in den Menschen hineingelegt hat. So, und wenn wir jetzt unseren Verstand einschalten, dann kommen wir ganz schnell zu dem Ergebnis. Ohne dass wir das auch explizit in der Bibel lesen, dann erkennen wir schon aus diesem einfachen Satz, dass der Mensch ewig lebt. Denn Gott ist ewig und wenn er ein Stück von sich in uns Menschen hineinlegt, dann kann das nicht vergänglich sein. Deshalb ist der Mensch ewig. Das wird auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift ganz klar herausgestellt. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann verstehen wir ganz schnell, warum es so wichtig ist, dass wir uns die zweite und dritte Frage auch noch stellen. Das hat eine elementare Bedeutung für unser Leben. Aber ich möchte nochmal um den Wert dessen, dass Gott in uns Zeit investiert hat, hervorzuheben, nochmal etwas sagen. Ich habe eben schon gesagt, ich bin ein Bastler. Ne? Ich brauche immer einen Ausgleich oder brauchte in meinem Berufsleben einen Ausgleich zu der sturen, nein, stur war es nicht, es hat mir Spaß gemacht, zur Arbeit im Büro. Und deshalb habe ich so einige Sachen angefertigt. Ich fahre ja zum Beispiel ein Auto, welches so langsam aus dem Straßenbild verschwindet. Und wenn ich das in die Werkstatt bringen würde, das könnte ich gar nicht mehr bezahlen, weil die Werkstatt teilweise schon die Werkzeuge gar nicht mehr dafür hat. Und so habe ich mir zum Beispiel eine ganze Reihe von Spezialwerkzeugen gebaut. Die liegen irgendwo in meinem Bastelraum, in meiner Garage, eine ganze Reihe. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele es sind, aber es sind Werkzeuge, die ich speziell für meine Bastelei brauche. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier mal die Augen für immer zumache und nehmen wir mal an, meine Frau bleibt übrig oder die Kinder werden übrig bleiben, was werden die damit machen? Die werden das wegschmeißen, ganz einfach, weil sie nicht wissen, wozu diese Geräte gebraucht werden. Für mich haben sie einen Wert, für meine Nachkommen nicht. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Wenn schon Metall, Stahl für mich einen Wert hat, wie viel mehr habe ich, wie viel mehr hast du Wert in Gottes Augen, wo Gott dich geschaffen hat, wo er mich geschaffen hat. Diesen Gedanken, den fand ich auch so faszinierend und deshalb sagte ich, das muss ich unbedingt ansprechen. Wir haben in Gottes Augen einen Wert. Gut, ich weiß, es wird viel über das Thema gepredigt, aber wenn ich daran denke, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind, dann ist auch immer mein Blick darauf gerichtet, welch einen großen Gott wir haben. Wir haben circa 8 Milliarden Menschen auf der Erde und jeder einzelne Mensch ist in Gottes Augen wertvoll. In der Bibel steht sogar, dass Gott jedes Haar auf dem Haupt eines jeden Menschen gezählt hat. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Können wir uns nicht vorstellen. Ich habe noch nie mir Gedanken gemacht, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Es werden ja auch weniger, die könnte man vielleicht leichter feststellen, ne? Aber Gott ist so weise, so intelligent, dass er sich selbst das merkt. Okay, vielleicht noch so ein Gedanke. Ich sagte ja, dass ich an meinem Auto alles selber mache. Ne? Und so ein Auto hat ungefähr 10.000 Einzelteile. Und auf fast jedem Teil, ich habe schon ganz viel auseinandergenommen, da steht das Zeichen des Herstellers drauf. Oft, also in den meisten Fällen ist es das Markenzeichen des Autoherstellers, oft auch das Herstellerzeichen von dem zugekauften Teil. Ne? Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass meine Heizungsanlage in Italien hergestellt wird. Ne? Deshalb habe ich mich auch nicht gewundert, dass sie irgendwann kaputt... Nein, das sage ich jetzt nicht. Ne? Laut, aber naja. Ne? Okay, aber was viel wichtiger ist, was hat Gott gemacht? Wir Menschen bestehen aus, jetzt muss ich mal hingucken, aus 100 Billionen Zellen. Nochmal, 100 Billionen Zellen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Soweit können wir nicht zählen. Und jetzt was ganz Interessantes. Eine einzelne Zelle unseres Körpers ist nur so groß wie ein 40. Millimeter. Also ein Millimeter, kann man gerade noch so sich vorstellen, davon den 40. Teil. Das heißt, das kann ich schon mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen. Ne? Und wir bestehen aus, jetzt muss ich nochmal hingucken, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen, aus 100 Billionen Zellen. Und wenn man jetzt diese einzelnen Zellen alle aneinanderreihen würde, was meint ihr, wie lang wäre das Band, das dabei rauskäme? Ich habe es nicht für möglich gehalten. Auch da habe ich zweimal hingeguckt und nochmal eine andere Quelle angeguckt. 2,5 Millionen Kilometer lang wäre das Band, wenn man unsere einzelnen Zellen hintereinander legt. Ich sagte eben, bei meinem Auto ist jedes der 1000 Einzelteile signiert. Da ist ein Stempel drauf. Und was hat Gott gemacht? Er hat auf jede einzelne Zelle, auf diese 100 Billionen Zellen meines und deines Körpers, da hat er einen Stempel drauf gesetzt. Aber jetzt müssen wir uns das nicht so vorstellen, dass das nur irgendwie ein Zeichen war. Man nennt das DNA-Code. Und wenn man das wieder aufschreibt, dann ist das eine Bibliothek in jeder Zelle. Und aus jeder Zelle kann ich letztendlich erkennen, wer der Mensch ist. Jede Zelle beschreibt mich als ganzen Menschen. Und als mir das so bewusst wurde, wurde mir wieder klar, wie wertvoll betrachtet Gott uns Menschen. Übrigens auch tierische Zellen oder pflanzliche Zellen, das ist ähnlich. Aber wie wertvoll ist ein Mensch in Gottes Augen? Und als ich mir das so vor den Kopf gehalten habe und wieder mal in Gottes Wort geguckt habe, da fiel mir etwas auf, was ich jetzt auch noch mal herausstellen möchte. Und zwar steht da etwas, was wir vielleicht auch überlesen. Und um uns auf die Sprünge zu helfen, möchte ich mal eben zeigen, welchen Gedanken wir jetzt verfolgen. Es geht mal um die Frage, wer ist der Schöpfer? Wer ist mit uns oder unserem gemeint? Man könnte ganz schnell denken, ja, Gott hat das wahrscheinlich zu den Engeln gesagt, ne? Aber wir haben es ja eben gesehen, da steht tatsächlich, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind und unserem Bild entsprechen. Wer könnte mit uns gemeint sein? Es müssen ja mindestens zwei Personen da sein, oder? Gott führt auch keine Selbstgespräche. Das machen wir Menschen, nicht? Wenn wir denken, wir sind alleine, oder? Gott hat das bestimmt nicht gemacht. Nun, die Antwort, wer der Schöpfer ist, die finden wir im Alten Testament nur, wenn wir ganz mühevoll suchen. Und ich habe gedacht, okay, weil wir nicht so viel Zeit haben, gehe ich gleich mal in die Vollen. Die Antwort, die finden wir im Neuen Testament. Wieder so eine Stelle, die wir wahrscheinlich alle kennen, aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und was lesen wir da? Ganz interessant, wollen wir das mal ganz bewusst machen. Da lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Hört sich eigenartig an, ne? Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jetzt könnte man sagen, okay, das Wort Gottes hatte eine gewaltige Macht, ne? Vielleicht bezieht sich ja das, was wir hier mit das Wort erkennen, auf die Aussage und Gott sprach, könnte man meinen. Es gibt sogar eine Lehre, die Wortesglaubenslehre, die das so auslegt. Aber man sollte immer genauer hingucken. Lesen wir mal weiter. Jetzt steht da im Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jetzt wird es interessant. Jetzt ist nicht mehr von das Wort oder dem Wort die Rede. Jetzt ist von ihm die Rede. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann habe ich noch einen Vers aus dem Kolosserbrief unten angefügt. Da steht, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, das Wort ist eine Person, Jesus Christus. Jesus sagte einmal zu den Juden, dass er schon da war, ehe Abraham da war. Da wollten sie ihn steinigen. Ne? Jesus ist der, der alles geschaffen hat. Man kann sagen, Jesus ist der Baumeister. Und das ist ein Gedanke, auf den wir heute nochmal kommen. Ich habe ihn jetzt mal in den Raum gestellt. Ich werde da wieder dran anknüpfen. Aber jetzt, ich weiß, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Wir wollen ja die Frage klären, wozu leben wir? Das ist ja die zweite Frage, die uns die Bibel beantwortet. Jetzt ist es leider so, dass nirgends in der Bibel steht, zumindest habe ich es nicht gefunden, und du Mensch bist geschaffen dazu und. Das steht, soweit ich das gesehen habe, nicht da. Diese Information müssen wir aus dem Zusammenhang finden. Und dann wird es einfacher, wenn wir jetzt erstmal die nächste Frage ins Auge fassen, nämlich die Frage, wohin gehen wir? Ich habe eben schon gesagt, welche Antwort uns die Wissenschaft gibt. Und die ist nicht befriedigend. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was Gott in seinem Wort sagt. Gottes Wort gibt uns die Antwort. Übrigens heute Morgen, das muss ich auch noch mal erzählen, habe ich die Losung gelesen. Normalerweise ist es so, dass uns die Losung ja erbaut, erfreut. Ne? Und als ich die Losung gelesen habe, hat das noch jemand gemacht heute Morgen? Die Losung von... Nein, keiner? Den zweiten Teil davon. Aber der erste Teil kommt aus dem Propheten Amos. Und da steht so sinngemäß, Gott spricht, ich werde einen Hunger nach dem Wort Gottes in das Land schicken. Eine erfreuliche Aussage, ne? Und auch das verleitet schon dazu, gar nicht so genau hinzugucken. Und dann steht da etwas, und das hat mich traurig gemacht. Da steht, ich werde einen Hunger nach dem Wort Gottes senden und die Menschen werden hin und her laufen, das Wort Gottes suchen und es nicht finden. Das zeigt uns, das Wort Gottes ist kostbar. Es kommt eine Zeit, da wird das Wort Gottes nicht mehr zu finden sein. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann stellen wir fest, dass man in unserer Gesellschaft, die mal christlich war, alles das, was mit Gott zu tun hat, mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißt. Gut, ich möchte nicht weiter über die Losung sprechen. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Aspekten. Das würde jetzt den Rahmen sprechen. Wir wollen ja die Frage klären, wohin gehen wir? Und da ist die Bibel ganz brutal. Und weil wir nicht so viel Zeit haben, habe ich gedacht, fangen wir mal an mit so einer brutalen Aussage. Im Hebräerbrief, der ist ja an Juden gerichtet, die gut informiert waren über die Heilige Schrift, über das Alte Testament. Ne? Und da steht, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich habe anfangs schon gesagt, der Mensch lebt ewig. Das wäre ja erstmal nicht weiter tragisch, hätte ich beinahe gesagt. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir Rechenschaft abzulegen haben. Das ist eine Botschaft, die wir nicht so gerne hören. Aber alles hat Konsequenzen. Und in der Bibel steht, dass es am Ende ein Gericht geben wird. Und die Bibel schreibt sogar, aber vorher vielleicht noch mal etwas, ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor Gericht gestanden hat, aber ein Gerichtsverfahren wird ja immer beendet, mit einer Entscheidung, ne? Und diese Entscheidung ist in den meisten Fällen ein Urteil. Und dieses Urteil kann lauten, schuldig oder nicht schuldig. Und hier lautet das Urteil, ich sage es mal ganz brutal, gerettet oder verloren, Himmel oder Hölle. Und jetzt sagen wir vielleicht, ach, musst du denn heute Morgen darüber sprechen? Ich möchte doch erbaut werden. Ich möchte nur daran erinnern, dass Jesus dieses Thema mehr als jeder andere aufgegriffen hat. Und wir werden noch Erstaunliches dazu sehen. Aber die Bibel beschränkt sich nicht nur darauf zu sagen, dass es ein Gericht geben wird. Sie beschreibt sogar, wie dieses Gericht aussehen wird. Ich lese mal ganz schnell. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Wir sehen, das wird ein gerechtes Gericht sein. Und dann steht da noch, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Um es kurz zu machen, es geht hier um eine ganz entscheidende Frage. Andreas hat kürzlich darüber gepredigt. Es geht um die Frage, ist mein Name, ist dein Name im Buch des Lebens geschrieben? Das ist das, was einzig und allein entscheidend ist. Und das entscheidet sich hier auf der Erde. Natürlich würde ich gerne über den Himmel sprechen, das ist ein extra Thema. Jesus sprach ja viel über den Himmel und der Himmel ist ein unvorstellbar schöner Ort. Das Jenseits entzieht sich ja unserer Vorstellung. Aber wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann können wir sicher sein, das ist der schönste Ort, den man sich vorstellen kann. Ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Ungerechtigkeit, ewig in Gottes Nähe. Und das wird ja bestimmt nicht langweilig sein. Und die andere Seite ist aber auch beschrieben. Und die andere Seite wird als der schrecklichste Ort, den man sich vorstellen kann, beschrieben. Die Bibel nennt das Hölle. Und sie wird beschrieben als ein Ort der Pein, der Qual, des Schmerzes, des Zähneklappens, des Heulens, der Gottesferne. Und jetzt möchte ich zu einem ganz wichtigen Gedanken kommen. Gott möchte nicht, dass auch nur ein Mensch dort landet. Ich sprach ja erst von meinen Werkzeugen. Ne? Ich möchte sie nicht weggeschmissen sehen, weil sie haben einen Wert für mich. Und wie viel mehr sind wir wert in den Augen Jesu? Wir haben ja eben gesehen, dass er uns geschaffen hat. Der, der den Himmel, die Erde und alles, was wir sehen und jeden Menschen geschaffen hat, der möchte, dass jeder Mensch einmal bei ihm ist für alle Zeit. Und dafür hat er alles gegeben. Das ist unserem Herrn so wichtig, dass er in seinen Predigten zum Beispiel ganz eindringlich die Leute gewarnt hat. Dass er ganz eindringlich immer wieder gesagt hat, es gibt zwei Wege. Und nochmal, die Entscheidung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, ist ein hässlich, ach, passt nicht, aber ich finde kein besseres Wort. Also die Frage, wo wir in Ewigkeit sein werden, die entscheidet sich hier. Gott nimmt niemanden gegen seinen Willen in den Himmel. Er würde das niemals machen. Es gibt im Himmel und auch auf der anderen Seite nur Freiwillige. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Jesus möchte, dass wir alle für ewig bei ihm sind. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, der den Himmel und die Erde, was ich eben schon sagte, und alles geschaffen hat, der kam als Mensch auf diese Erde. Und in der Bibel steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam also zu den Menschen, die ihn mehrheitlich ablehnten. Er, der es nicht nötig gehabt hätte, dass er sich beleidigen lässt, verspotten lässt, schlagen lässt, kreuzigen lässt, man muss sagen, brutal ermorden lässt, der hat das alles auf sich genommen für dich und für mich. Wenn wir die Bibel lesen, zum Beispiel wenn wir im Neuen Testament anfangen und wir lesen die Evangelien, dann fällt uns natürlich sofort ins Auge, was Jesus alles Gutes tat. Wir freuen uns, wenn wir das lesen und zum Beispiel feststellen, er heilte die Kranken, er verwandelte Wasser in Wein, Er speiste die Menschen mit ein paar Broten und Fischen. Er weckte Tote auf, er trieb Dämonen aus. Alles Dinge, über die wir uns freuen, die wichtig sind und die auch nur er kann und die auch nur in seinem Namen geschehen können und die belegen, dass er Macht hat. Aber all das war nicht der Hauptgrund dafür, dass er auf die Erde kam. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sehen ja, wir sind ja auf der Erde, ist klar, wir sehen unsere Lage. Ne? Aber das war nicht der Grund, weshalb Jesus auf die Erde kam. Der Grund war, dass er möchte, dass kein Mensch in der Hölle landet. Dafür ist Jesus auf die Erde gekommen. Nun, ich sagte ja schon, wir leben in einer interessanten Zeit, nicht? Und die Corona-Krise wirft auch so manche Fragen auf. Und bisher habe ich diese Fragen alle so in der Wir-Form gestellt, ne? Und das ist ja leichter, wenn man von anderen spricht oder von wir spricht. Aber die Bibel ist ein Buch, welches uns ganz persönlich anspricht. Die Bibel spricht uns in unserem Herzen an. Lassen wir das zu. Auch Gott ist so. Gott spricht und auch Jesus, er spricht uns in unserem Herzen an. Und er sieht unter den circa 8 Milliarden Menschen auf der Erde jeden Einzelnen. Und deshalb habe ich die Fragen einmal umformuliert. Und ich möchte nochmal betonen, es ist für uns wichtig zu wissen, woher wir kommen. Wir haben es in Gottes Wort gesehen. Gott hat uns geschaffen und Gott liebt uns über alles. Das ist die erste Erkenntnis. Und wenn das in mein Herz sackt, ich kann dann nur sagen, da bleibt kein Platz für depressive Gedanken. Wenn ich allein das weiß, ich bin von Gott gewollt, von ihm geschaffen. Alleine das gibt doch Lebensqualität, oder? Selbst dann, wenn ich mich nicht für Jesus entscheide, wäre es doch ein, es ist zwar ein verrückter Gedanke, ne? Aber selbst dann würde es das Leben doch reicher machen, wenn ich diese Gewissheit im Herzen habe. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben die biblische Antwort zu der Frage, wozu lebe ich, ja noch gar nicht bekommen. Und ich sagte schon, wir finden sie auch nicht explizit an irgendeiner Stelle. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Aber wenn wir das aus dem Zusammenhang nehmen, wenn wir uns vorstellen, dass es eine Ewigkeit gibt, dass Gott uns geschaffen hat, dass er uns haben will für immer bei sich, dann ist die Antwort eigentlich auf der Hand. Wir leben hier erstens zu dem Zweck, dass wir hier die Weichen stellen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das ist die wichtigste Frage im Leben eines Menschen. Natürlich verkenne ich nicht, dass es auch andere wichtige Fragen gibt. Es ist ja nicht egal, wen ich heirate. Es ist auch nicht egal, welchen Beruf ich habe oder was weiß ich. Aber die wichtigste Frage ist, dass ich hier die Weiche dafür stelle, dass ich da ankomme, wo Gott mich haben möchte. Und nochmal, diese Entscheidung, die liegt in unserer Hand. Die kann nicht kein anderer übernehmen. Die kann mein Nachbar nicht übernehmen. Ich kann sie für meine Kinder nicht übernehmen. Und Gott kann sie auch nicht für mich übernehmen. Das ist unsere Entscheidung. Gott akzeptiert unseren freien Willen. Und nochmal, ich bin ganz fest davon überzeugt, die Antwort auf die Frage, wozu lebe ich, die ist einfach so, wie ich sie eben dargestellt habe, die, dass ich dazu lebe, dass ich mich hier richtig entscheide. So, und jetzt hat das natürlich Folgen. Wenn ich das mache, dann ist das ja nicht so wie vielleicht beim Versicherungsvertrag, den ich mal so ungern unterschreibe. Der kostet mich ja auch Geld, ne? Sondern hier spielt noch etwas hinein. Wenn ich das mache, und ich weiß das von mir selber, wenn ich mein Herz Jesus schenke, dann hat das eine Auswirkung auf mein Leben. Man könnte sagen, wenn ich hier anfange, mit Jesus zu gehen, dann fängt der Himmel im Grunde genommen schon an. Selbst dann, wenn es Riesenschwierigkeiten gibt auf dieser Erde. Uns ist nirgends versprochen, dass wir auf Rosen gebettet, um mal so ein geflügeltes Wort zu nehmen, in den Himmel fahren. Das steht nirgends. Wenn ich daran denke, dass im 20. Jahrhundert so viele Menschen deswegen verfolgt wurden, weil sie Christen sind, dann sehen wir auch, das kann einen Preis haben. Aber jeder Preis, den wir hier bezahlen müssten, der ist es wert, dass wir die Weichen richtig stellen. Und wenn ich die Weiche gestellt habe, dann wird Gott mich, das habe ich erlebt, mit einer tiefen Freude erfüllen. Für mich war es das Erlebnis, zu erfahren, dass die Angst vor dem Tod weg ist. Das war schon ein Qualitätserlebnis, eine Qualitätserfahrung, die eigentlich schon alles lohnenswert macht. Aber es hat ja noch eine Auswirkung. Denn ich weiß, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der mich gemacht hat, in jeder Einzelheit, der mich kennt, der sogar die Haare auf meinem Kopf kennt, denn ich weiß, was der alles für mich getan hat, dann kann ich nicht so leben, als wäre er nicht da. Mit anderen Worten, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann folge ich ihm aus tiefer Dankbarkeit nach. Und wenn ich einen Menschen hier auf der Erde liebe, dann bin ich bemüht, ihm zu gefallen. Und wenn ich Jesus sehe, wenn ich sehe, wie er mich liebt, dann kann ich nicht anders, als ihn auch zu lieben. Und ein Ausdruck unserer Liebe ist auch, dass wir ihm nachfolgen. Und er sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Er ist der, der uns nicht nur das ewige Leben gegeben hat, der uns gerettet hat, der für uns bezahlt hat, sondern er ist auch der, der uns den Weg leicht macht. Ja, damit möchte ich einfach Amen sagen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Und wenn jemand diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann möchte ich nur sagen, nicht auf die lange Bank schieben. Als ich damals die Entscheidung getroffen habe, habe ich gesagt, ich Trottel, warum habe ich das nicht eher gemacht? Das wünsche ich jedem.